Hi ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir waren im Urlaub, es war schön und ich habe Rolands Predigt die Woche gehört und ich habe es gar nicht bereut, dass wir weg waren und dass Roland da war und gepredigt hat. Aber ich freue mich jetzt auch, dass wir wieder da sind und dass ihr da seid. Und wir definieren uns ja darüber, nicht darüber, dass wir im Urlaub waren oder nicht im Urlaub waren, sondern darüber, dass wir gemeinsam vor unseren Gott kommen. Und so möchte ich heute Morgen mit euch ein bisschen über das Thema Dienst nachdenken. Und ich habe euch wieder eine Passage aus Lukas. Ich habe es überschrieben mit großzügiger Dienst. Und es ist wie die letzten Male, die Passage ist etwas länger, die Predigt hoffentlich nicht ganz so lang. Aber ich lese uns mal den Abschnitt vor aus Lukas 9. Da gibt es nämlich ganz viel zu dem Thema. Wir fangen mal bei Vers 49 an. Da antwortete Johannes und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen aus in deinem Namen, und wir wehrten ihm, denn er folgte dir nicht nach mit uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht entschlossen, nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um und bedrohte sie. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. So, wir machen uns mal ein bisschen auf den Weg. Da ist ein großzügiger Gott, der trifft auf großzügige Beziehungen und er lädt großzügig ein. So würde ich den ganzen Abschnitt mal fassen wollen. Und es geht um Dienst. Es geht darum, dass wir in Gottes Reich nicht Gäste sind, sondern Gesandte. Es gilt für dich heute Morgen hier, so wie du da bist, in diesem Gottesdienst, vielleicht als Gast, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht als Dauergast, vielleicht als Stammgast. Du bist nicht hier, weil Gott dich einladen will. Du bist hier, weil Gott dich senden will. Du bist nicht hier, weil Gott dich einladen will. Du bist hier, weil Gott dich senden will. Ich glaube, das ist das große Fazit. Aber gehen wir es mal rückwärts durch. Am Ende, im letzten Teil geht es um Großzügigkeit im Dienst. Im Mittelteil geht es um die Voraussetzung, das ist Großzügigkeit in der Nachfolge. Und am Anfang geht es um die Voraussetzung für all das und das ist die großzügige Gnade Gottes. Also großzügiger Dienst, der aus großzügiger Nachfolge kommt. Und all das baut auf die großzügige Gnade Gottes. Großzügigkeit im Dienst, in dem, was wir tun. Also Dienst ist immer so ein großes Wort, gell? In dem, worin wir für Jesus unterwegs sind. Das heißt ganz am Ende, dass wir uns mit dem, was wir bekommen und was wir sind und was wir können, anderen Menschen verschenken. Und das basiert auf einer Großzügigkeit in der Jüngerschaft, also auf einer Großzügigkeit Gott gegenüber. Wir beginnen, glaube ich, erst dann, uns auch Menschen zu verschenken, wenn wir uns davor Jesus hingegeben haben. Deshalb finde ich das total wichtig in unserem Gemeindemotto, wenn es um hingegebene Christen geht. Wir sagen eigentlich, Dienstbereitschaft beginnt überhaupt erst da, wo wir einmal wirklich zu Gott gesagt haben, ja, und ich schenke mich dir, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das hängt von der Gnade Gottes am Ende ab. Das ist ganz spannend, wir haben hier ja eine erste Aussendung. In Kapitel 9, da sendet Jesus die Jünger aus und er gibt ihnen drei Aufträge mit. Predigen, Dämonen austreiben, Kranke heilen. Relativ kompakt. Es geht also um Sendung, um Dienstbereitschaft und um die Frage, ob wir bereit sind, uns senden zu lassen. Und ich weiß, das ist unbequem und überhaupt und ich und gibt es da nicht andere. Und Jesus sendet hier doch auch 12 aus. Ist ganz interessant, er sendet in Kapitel 9, sendet er 12 aus. Und dann in Kapitel 10, nur ein Kapitel später, haben wir eine ganz ähnliche Szene, es wiederholt sich. Aber Jesus sendet dieses Mal nicht 12 aus, er sendet diesmal 72 aus. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, und dann wird es wirklich zu viel Text, dann würden wir feststellen, mit quasi demselben Auftrag. Einmal 12, einmal 72. Ich will die Aufträge mal etwas weiter fassen, weil sonst haben wir das zu schnell eng geführt. Predigen, würde ich sagen, das heißt Menschen erreichen. Menschen von Gott berichten. Es muss jetzt nicht auf Predigen eng geführt sein, ja, ansonsten brauchen wir hier mehr Sonntage, wenn ihr alle den Auftrag bekommt zu predigen. Dämonen austreiben heißt im weitesten Sinne, würde ich sagen, Menschen befreien. Da kann es ganz konkret um Dämonen gehen, davon bin ich überzeugt. Aber ich würde den Auftrag etwas weiter fassen und würde sagen, unser Auftrag ist es, Menschen freizusetzen. Und Kranke heilen heißt sich, etwas weiter gefasst, sich der Leiden von Menschen anzunehmen. Ich glaube, wenn wir es so verstehen, dann können wir es auch eng führen auf diese drei Aufträge und können sagen, das ist vielleicht unser Kernauftrag, aber wir haben eine größere Perspektive als Christen. Wir sind gesandt, Menschen zu erreichen, Menschen zu befreien und sich ihre Leiden anzunehmen. Warum ist es relevant, diese drei Aufträge? Ich glaube, das ist nur dann für uns relevant, wenn wir uns mit diesen 72 irgendwie identifizieren können. Dann ist es für uns relevant. Es ist nämlich ganz interessant, am Anfang, da sendet Jesus 12 aus. 12 wie die 12 Stämme Israel. 12 wie die 12 Experten. 12 wie die 12, die man aussendet, wenn man 12 aussendet und sagt, wir delegieren das jetzt mal an 12 Experten. Die machen das. Und dann sendet er 72. Das ist deshalb interessant, weil da klingt etwas an für den damaligen Bibelhörer und Leser. Da klingt nämlich der Tisch der Nationen an. Wenn wir hinschauen in die damalige griechische Übersetzung, so dass die Sache mit Noah, da geht so ein ganz klein bisschen die Welt unter. Und dann kommt danach eine Aufzählung aller Völker. Das ist der Abschnitt, der als der sogenannte Tisch der Nationen bezeichnet wird. Alle Völker, die es damals gibt, werden verzeichnet. Und siehe, es sind 72. Also wenn 72 ausgesandt werden, dann klingt bei dieser Zahl 72, genauso wie bei 12 immer was anklingt oder bei 3 immer was anklingt oder bei 7 immer was anklingt, auch etwas an. Nämlich die Vollzahl der Nationen, die ausgesandt wird. Also vielleicht könntest du verstehen, es wird einer zu jedem Volk gesandt, aber man könnte es auch andersrum lesen, es wird jedes Volk ausgesandt, also jeder. Und das, was zuerst passiert ist, dass hier 12 Profis ausgesandt werden, das wird aufgebrochen. Und Jesus sagt, den Auftrag, den ich hier 12 Profis gegeben habe, den gebe ich auch allen. Der Auftrag unterscheidet sich nicht. Geht hin, predigt, befreit Menschen und nehmt euch ihrer an. Und später sendet er dann die ganze Kirche. Sendung auf Latein ist übrigens Missio. Und daher kommt das Missionale oder eben auch die Mission. Also jeder Mensch, jeder Christ, jeder von uns, du, ein Mann oder eine Frau in Mission. Und ich bin überzeugt davon, Gott zieht keine Menschen zu sich, ohne sie auch auszusenden. Also wenn Gott Menschen zu sich zieht, wenn er sie begeistert, wenn wir ihm begegnen, dann liegt in dieser Begegnung schon die Sendung. Und jetzt geh hin und berichte davon. Das super schöne Passage, wo das deutlich wird, ist in Genesis 12. Da begegnet Gott Abraham. Und da sagt er ihm, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und jetzt geh raus. Bleib nicht im Deinen. Bleib nicht da stehen, sondern geh ins Ungewisse. Gott ruft nie, ohne nicht auch zu senden. In Epheser 2,10, da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir bewegen uns auch erstaunlicherweise immer wieder in den Texten, die bei uns auch in der Fasten- und Gebetswoche angeklungen sind. Was sagt uns das? Das sagt uns, es gibt gute Werke, die hat Gott geschaffen, um sie durch dich zu tun. Gute Werke, die hat Gott geschaffen, um sie durch dich zu tun. Das Wort, das hier verwendet wird, für das gute Werk, das du bist, ist ein künstlerisches. Also du bist ein Kunstwerk Gottes, genauso gemacht, wie du sein sollst, um gute Werke zu tun, die er schon vorbereitet hat. Es geht also an dieser Stelle, würde ich sagen, sowohl um Begabungen, auch um Charismen, um alles, was Gott dir gibt und du so zur Verfügung hast, als auch um deine Biografie, also um das, was du erlebt hast. Da, wo beides zusammenkommt, das, was du kannst und das, was du erlebt hast, da bist du dieses Kunstwerk. Da bist du das, was Gott geschaffen hat, um an einer bestimmten Stelle bestimmte Dinge tun zu können. Und nur du kannst bestimmte Hände halten. Nur du kannst bestimmte Gespräche führen. Nur du kannst bestimmte Dämonen austreiben. Nur du kannst bestimmte Dinge tun. Nur du bist hereingerufen, um dann auch ausgesandt zu werden an einen bestimmten Platz. Ich glaube, manche Menschen sind gerufen, um andere intellektuell zu überzeugen. Ich versuche das gerade mit dir. Und andere sind gerufen, um Menschen zu umarmen und zu lieben. Und ich will das beide nicht voneinander trennen. Ich will nicht sagen, ich bin das eine, du bist das andere. Sondern ich will sagen, dieser Auftrag ist breit. Du musst ihn nicht auf eine Art definieren und sagen, ich bin nicht so. Sondern deines darin finden. Du bist ein Kunstwerk. Und auch da, wo die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, da bist du ein Kunstwerk, geschaffen für die guten Werke, die Gott durch dich tun möchte. Bewusst gesandt in dein Umfeld. Ich glaube, wenn wir uns als Gesandte in unsere Nachbarschaft verstehen, als Gesandte in unsere Familien, als Gesandte in unser Umfeld, in unsere Freundeskreise, vielleicht wird da so manches Zaungespräch, das uns eher leid und schwer war, plötzlich zur Mission, plötzlich zum Auftrag, so manches Streitgespräch plötzlich. Vielleicht verwandelt sich dann Ärger in Gesandtheit. In dieses Wissen, ich habe hier einen Auftrag, weil ich Gott mit reinbringe. Oder Achselzucken in Interesse. Ja, es geht mich an, weil es Gott angeht. Du bist hier, um zu dienen. Ich glaube, das ist die tiefe, selbstlose Bestimmung deines Lebens. Mission heißt gesandt werden. Wohin? Raus, Abraham. Zunächst raus. Zunächst mal raus aus dir selber. Gilt auch für mich, auch ich raus aus mir selber. Das ist das Allererste. Bevor ich Jesus getroffen habe, da musste ich meine eigene Relevanz und Sicherheit schaffen. Das war so. Ich habe Jesus, glaube ich, schon relativ früh kennenlernen dürfen und trotzdem erinnere ich mich an eine Zeit in meiner Teenie-Phase, wo ich sehr, sehr unsicher war und wo ich sehr damit beschäftigt war, meine eigene Relevanz und Sicherheit zu schaffen. Und dann müssen wir, glaube ich, dann manchmal damit klarkommen, dass sich das manchmal wie Hochstapelei oder Schein anfühlt. Ich wäre gern. Ich würde gerne anderen zeigen von mir, aber ich fühle es gar nicht. Wisst ihr was? Jesus geht genau damit um. Der geht mit deiner Scham um, der geht mit dem Gefühl um, nicht unzureichend zu sein. Aber er bleibt da nicht stehen. Sondern das, was er tun möchte, ist, dass er dich füllt damit du übersprudelst. Also er möchte nicht deine Defizite behandeln, nicht meine Defizite behandeln, damit wir uns dann ein bisschen besser füllen, sondern er will uns füllen. Er will unser Leben füllen dürfen. Die Mittelpassage, die ist deshalb total interessant in diesem Text, weil Jesus da drei Menschen zur Nachfolge herausfordert. Nachfolge als Basis zur Dienstbereitschaft. Da kommt ein Erster, der fragt ihn, ich möchte dir folgen. Und Jesus sagt ihm, nicht so schnell, hast du das auch zu Ende gedacht? Hast du mal die Kosten überschlagen? Ist dir klar, was das heißt? Du würdest gerne dienen, aber ist dir klar, dass sich die Welt nicht glorreich retten wird? Ist dir klar, dass es da nicht nur von Sieg zu Sieg geht, sondern auch durch Schwäche, durch Schmerz, durch einen niedrigen Lebensstandard? Bist du bereit, so einem Messias zu folgen? Dem Ersten sagt er also, du gehst zu schnell aufs Ganze. Du willst zu schnell dienen. Denk das mal durch, spiel das mal durch. Willst du wirklich Herr zu mir sagen? Und dann kommen zwei andere, die spricht Jesus an. Und die sagen, was ganz interessant ist, die sagen nämlich beide so ungefähr dasselbe. Die sagen zweimal, ich will schon dienen, aber erst. Ich will schon dienen, aber erst. Und Jesus sagt zu ihnen, ungefähr das Gegenstück, ihr seid ein bisschen langsam unterwegs. Tretet mal ein bisschen auf die Tube. Da sagt der eine, ich will dir schon nachfolgen, ich will schon in deinem Dienst stehen, aber ich will erst meine Familie verabschieden. Und der andere, der sagt, aber ich will erst meinen Vater begraben. Das klingt eigentlich ziemlich verständlich, oder? Auch irgendwie jetzt nicht ganz unverschämt. So. Und Jesus' Antwort ist da ganz schön harsch, muss ich sagen. Und ich glaube, immer dann, wenn ich so was Harsches vor den Kopf geknallt kriege, wo ich denke, damit komme ich jetzt selber nicht so ganz klar, dann versuche ich das mal ein bisschen auf dem Kontext der Zeit anzusehen. Und das möchte ich mit euch jetzt auch machen. So, was haben wir hier vor uns? Wir haben vor uns eine patriarchale Gesellschaft. Was steht da ganz oben? Ehre, Familienehre ist alles. Und es geht darum, den Vater glücklich zu machen, im Kern. Also du bist dann gut, du bist in dieser Gesellschaft, du bist dann angesehen quasi, du hast dann alles richtig gemacht, wenn deine Familie mit dir glücklich ist. Wann ist deine Familie mit dir glücklich? Wenn dein Vater stolz auf dich ist. Ist ein besonderes Ziel dieser Gesellschaft. Könnte heute bei uns manchmal immer noch so sein, aber wir sind nicht mehr in einer patriarchalen Gesellschaft. Aber wenn deine Eltern glücklich sind, dann bist du es auch. So, und Jesus spricht eine Person innerhalb dieser Gesellschaft an. Und die sagen was Interessantes. Die sagen nämlich beide zuerst. Aber zuerst, Proton ist das Wort. Proton kennt ihr. So vom Prototyp oder von Protonen oder sowas. Ja? Das ist das Erste. Das, was ganz oben steht. Also was die beiden hier antworten, ist, die sagen beide, aber es gibt da noch etwas, also ich will dir ja nachfolgen, an zweiter Stelle. Aber an erster Stelle habe ich noch was zu erledigen. Ich werde dir nachfolgen, wenn du mich das machen lässt. Ich werde dir nachfolgen, aber ich muss meinen Vater erst glücklich machen. Ich werde dir nachfolgen, aber ich habe da noch was zu erledigen. Ich werde dir nachfolgen, wenn es meine Familie zufriedenstellt. Wisst ihr, was das Problem an dieser Aussage ist? Dass dieses Wenn in dieser Rechnung das eigentliche Ziel ist. Und das konfrontiert Jesus deshalb hier so hart. Dieses Wenn ist das eigentliche Ziel. Wenn du mich das lässt, wenn es meine Familie zufriedenstellt, wenn ich meinen Vater begraben habe. Ich glaube, wir können den Gott, den Herr des Universums, nicht zum Steigbügel machen, zu unserem persönlichen Assistenten, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist das, weshalb Jesus hier so scharf ist. Und jetzt könnte es passieren, dass wir solche Dinge in unserem Leben auch haben. Vielleicht gar nicht dieselben. Ich glaube nicht, dass es zwingend das Vaterproblem ist. Aber das gibt es manchmal, dass wir so Themen haben, wo wir sagen, Jesus, ich folge dir nach, wenn. Und wenn wir solche Aussagen treffen, und ich kenne die von mir auch, super gut, müssen wir mal gucken, das Wenn könnte das eigentliche Ziel sein. Jesus sagt hier, und da ist er scharf, Nachfolge ist bedingungslos. Immer dann, wenn ein Wenn, ein Bis oder ein Solange davor steht, dann ist es an dieser Stelle gerade keine echte Nachfolge. Sondern dann ist es ein Gott, ich würde dich gerne für meine Zwecke vor den Karren spannen. Sollte und eigentlich sind zum Beispiel zwei Wörter, die ich eigentlich sehr gerne verwende. Und ich glaube, Nachfolge könnte durch einen ganz einfachen Hack sehr einfach, sehr konsequent werden, wenn wir auf sollte und eigentlich verzichten. Ich werde es bei mir in der nächsten Zeit mal ein bisschen beobachten, wie oft ich sollte und eigentlich sage. So, und dann ist da, also noch schräger als die erste Sache mit der Familie, ist ja der zweite, der die Toten begraben möchte. Dem Jesus sagt, lass doch die Toten begraben. Habt ihr schon mal Tote begraben sehen? Äußerst unwahrscheinlich, ne? Passiert ganz selten. Also kann er keine physisch Toten gemeint haben. Weil das funktioniert nicht, das haut nicht hin. So, was Jesus meint, glaube ich, ist, dass es einen gewissen Grad gibt, in dem wir das wirklich Relevante nicht von der Ablenkung unterscheiden. Einen gewissen Grad, in dem wir tot sind. Einen gewissen Grad, in dem wir uns um tote Themen drehen. Und er konfrontiert ja das Thema. Er sagt ja im Prinzip, das ist egal. Lass es die machen, die irrelevante Dinge machen. Lass es die Toten machen, die Tote begraben. Ich glaube, in dem Maß, in dem das Zweitwichtigste in unserem Leben die erste Geige spielen darf, sind wir manchmal blind und taub für die Wahrheit. In dem Maß, in dem dieses Solange und das Eigentlich in unserem Leben regieren darf, sind wir manchmal taub und blind für die Wahrheit. Und taub und blind, das ist tot. Also Tote sind taub und die sind blind. Und deshalb, glaube ich, braucht Jesus hier dieses Bild. Und deshalb ist lebendig werden in diesem Sinne auch kein Moment, sondern das ist ein Weg, das ist Nachfolge. Also diese Dinge für uns zu finden und zu sagen, nee, ich will das Erste an erste Stelle stellen. Jesus an erster Stelle. Die anderen Dinge dürfen sich dahinter finden. Das dürfen die tun. Die müssen nicht weggehen. Aber sie dürfen sich dahinter einfinden. Da bin ich ganz bei Roland, dass das ein Weg ist. Und dass wir uns auf diesen Weg bewusst machen müssen. Weil solange da eine Kondition ist, ist die Kondition das Ziel und Jesus ist das Werkzeug. Und ja, Nachfolge ist exklusiv. Gott sucht keine Mitarbeiter. Er sucht Nachfolger. So, und dann der dritte Teil von dem Ganzen ist die Sache mit der Gnade. Da müssen wir uns mal den ersten Teil hier anschauen. Da begegnet uns ein Typ, der ist wirklich schräg drauf. Der treibt Dämonen aus. Einfach so. In Jesu Namen, ohne dass er zum Team gehört. Ja, wie geht denn das klar? Und dann wollen sie den erstmal stellen. Ja? Johannes ist hier unglaublich bemüht, den zu stellen. Und ganz wörtlich, also das ist ja ein bisschen schräg, es heißt da ja, weil er dir und uns nicht folgt oder so ähnlich. Und ganz wörtlich steht im Griechischen, weil er uns nicht folgt. Also der ist ungehorsam, der folgt nicht. Der Typ. Den müssen wir doch kontrollieren. Wir sind doch dein Bodenpersonal. Der muss sich doch einordnen. Das geht doch nicht. Dass der einfach so. Und dann sagt Jesus, nee, stoppt ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Das ist eine große Großzügigkeit bei Jesus. Er nicht sagt, ich limitiere den Bereich, in dem ich wirke, auf die 12. Ihr seid exklusiv, ihr habt Exklusivrechte. Die Jünger sind da nicht so wahnsinnig großzügig. Und Jesus ist wieder mal ganz schön radikal, finde ich, in dem Fall. Radikal in seiner Großzügigkeit. Okay, er ist keiner von euch, okay, er ist keiner von uns, lasst ihn. Ich glaube, es gab vermutlich keine Zeit, zu der die Kirche stärker getrennt war als heute. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann man fast zu jeder Zeit sagen. Das stimmt aber trotzdem wahrscheinlich auch fast immer. Ich würde sagen, wir erleben das trotzdem zunehmend, dass Bereiche, dass Denominationen auseinanderbrechen. Manches findet auch wieder zueinander. Das ist großartig. Und doch gibt es Lager, die sich gegenseitig ihre Daseinsberechtigung absprechen. Evangelikale und Postevangelikale oder Pfingstler und Liberale oder Landeskirche und Konservative oder wie auch immer die Flügel alle beschimpft werden, meistens von der anderen Seite. Meistens gibt man sich den Namen ja gar nicht selber, sondern irgendwer anders ordnet einen ein. Das ist am allerbesten. Wisst ihr was? Hier geht es um Dienst. Und wir sehen hier einen Gott, der seine Jünger anpfeift und ihnen sagt, es gibt eine Großzügigkeit in meinem Dienst. Vielleicht nicht in eurem, aber in meinem Dienst gibt es eine Großzügigkeit. Ich denke nicht einfach nur in Lagern. Ich ticke nicht in Ehre. Ich ticke nicht in, es muss doch in deiner Gemeinde passieren. Ich ticke nicht in Baptisten, Pfingstler und Landeskirchler, sondern in geistgeleitete Nachfolger. Die, die sich hingeben. Die, die bereit sind, mich an erste Stelle zu stellen. Die, die Gottes Gnade an sich erlebt haben. Die, die nicht andere kontrollieren wollen, sondern sie freisetzen. Nicht um ihr eigenes Evangelium zu bringen, sondern um Menschen zu dienen. So, und dann kommt eine zwischendrin, kleiner Abschnitt dazwischen, eine ganz merkwürdige Passage. Da werden doch Jesus und die Jünger abgewiesen. Und die Jünger, die bitten Jesus quasi um Erlaubnis, Feuer herabzurufen und dieses Dorf zu verzehren. Mal kurz. Aber die Jünger, die sind da ja richtig grantig in diesem Abschnitt. Und man merkt ihnen, das finde ich auch so richtig an. Ich weiß nicht, ist das ein heiliger Zorn? Oder ein sehr unheiliger? Auf jeden Fall ist es ein sehr ausgeprägter, glaube ich. Die sind so richtig sauer. Und es scheint ihnen auch irgendwie so ein bisschen, da fühlt man doch so ein bisschen gekränkte Ehre raus, oder? Das will ich jetzt einfach mal ganz dreist den Jüngern hier unterstellen. Und ich kann es ja auch verstehen. Da wird ihr Meister abgewiesen. Da wird Gott abgewiesen. Und natürlich ist da ein bisschen gekränkte Ehre mit drin. Und es geht mir ja auch so, wenn Gott irgendwo verlacht wird. Da ist ein bisschen gekränkte Ehre mit drin bei mir. Also außer ich mache selber schlechte Witze, das ist was anderes. So, aber dann kommen sie auf eine kreative Idee. Also sie fragen immerhin Jesus, ja? Das ist eine gute Idee. Jesus, wenn es okay ist, dann wollen wir in deinem Namen mal Feuer vom Himmel herabrufen, dass du das ganze Dorf verzehrst. Also das ist mal mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wie kommen die auch da drauf? Die kämen da ja nicht drauf, wenn es dazu nicht irgendwo eine Parallele gäbe. Ja? Der Passage voraus geht der Berg der Verklärung. Merkwürdiges Konstrukt, ja? Jesus geht auf diesen Berg mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und auf diesem Berg, da begegnen ihnen einfach mal Elia und Mose. Und die sprechen mit Jesus. Und die drei verstehen, krass, Jesus ist sowas wie der ultimative Mose. Jesus ist sowas wie der ultimative Elia. Jesus ist mehr. Aber die beiden repräsentieren ja die Diener Gottes, Elia und Mose. Und wenn wir hinschauen, beiden begegnet Gott im Feuer. Also Mose begegnet Gott im Feuer, kennen wir, also brennender Dornbusch. Aber nochmal begegnet er ihm auch im Feuer, nämlich da, als Mose die 10 Gebote bekommt. Da raucht und brennt der Sinai. Da geht es um die Unantastbarkeit Gottes. Um einen Gott, der im Feuer wohnt. Und dann gibt es in 2. Könige eine interessante Passage über Elia. Da stößt Elia mit dem König von Samarien zusammen. Und dann schickt in 2. Könige 1 der König von Samarien Boten zu ihm. Und Elia, der lässt sich nicht von seiner Prophezeiung, die er für diesen König hat, abbringen, sondern er bittet Gott, er möge Feuer schicken und die Gesandtschaft verzehren. Ja, passiert. Dann schickt der König 50 neue Boten. Und Elia geht nicht mit, sondern sagt, Gott möge Feuer schicken und die Gesandtschaft verzehren. Und es passiert wieder. So, dann kommt der dritte Hauptmann, ihr kennt die Geschichte bestimmt, du hast eine Kinderstunde, oder? Und der bittet ganz demütig und sagt, ich weiß, dass du ein Diener Gottes bist, aber bitte, um das Leben, um mein Leben und das Leben meiner Männer willen und so weiter, komm doch bitte mit. Und dann sagt Gott zu Elia, jetzt darfst du mitgehen. Du brauchst keine Angst haben. Und dann geht Elia mit. So, schräge Geschichte. Voll krass. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, also die kennen ja diese Geschichte, natürlich kennen die Geschichte. Ja? Und die waren gerade davor mit Elia und Mose und Jesus auf dem Berg der Verklärung und sie haben verstanden, Jesus ist größer. Und jetzt lesen die wahrscheinlich diese Geschichte und denken sich, yeah! Coole Socke, dieser Elia. Da wären wir gerne auch mal dabei. Dass Gott mal so richtig reinhaut. Und die Menschen, die haben dann echt bestimmt richtig Respekt vor ihm gehabt. Und dann werden sie auch Respekt vor uns haben, weil wir Diener Gottes sind und in Vollmacht handeln. Und ich wage zu behaupten und zu unterstellen, da schleicht sich ein ganz klein bisschen Ego rein. So ein bisschen bei den Jüngern. Also es geht vielleicht nicht nur um Gottes Ehre an der Stelle, sondern auch so ein bisschen um persönlich gekränkte Ehre. Wisst ihr was? Persönlich gekränkte Ehre, glaube ich, hat in Gottes Reich, in seinem Dienst einfach nichts verloren. Hier ist der Deal. Es geht Gott nicht darum, dass seine Diener respektiert werden und er dadurch respektiert wird. Es geht ihm nicht darum, dass seine Diener die coolsten Socken aller Zeiten sind, weil er ja der coolste ist. Sondern er ist der größere Elia und er ist der größere Mose. Er braucht keine Jünger, die feurigen Respekt für ihn einfordern, sondern er braucht Jünger, die in einem Geist seiner Gnade unterwegs sind. Wisst ihr, es geht in der Geschichte, und ich glaube, das ist das, was hier Jesus auf den Punkt bringt, wenn er die dann auf ihren Platz verweist. Es geht nicht um wir und um die. Es geht nicht um die Arbeiter, die Guten, die 12 oder die 72 und die Missionsfelder. Sondern wir begegnen hier einem Gott, der gleichzeitig an allen Fronten arbeitet. Der an den 12 arbeitet, der an den 72 arbeitet, der sie aussendet und ihnen wieder Aufträge gibt und durch sie wieder arbeitet. An dieser Stelle bin ich die letzte Zeit ein paar Mal über unser Gemeindemotto gestolpert. Weil da heißt es nämlich, wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe erfahren und zu hingegebenen und mündigen Christen werden. Ich habe dann schon überlegt, ob wir da jetzt was ändern müssen dran. Ich dachte, nee, ich glaube, wir können das schon so lassen. Wir müssen aber aufpassen, dass dieses Wir nicht andere sind. Wir wollen das andere. Wir sollten uns da zuallererst eintragen. Wir sind nicht die handelnden Subjekte, wir sind das Objekt. Wir sind das Objekt dieser Liebe. Wir sind das Objekt dieser Veränderung. Eigentlich Gott möchte. Und wir dürfen uns damit eintragen. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe erfahren. Es geht darum, dass wir zu hingegebenen Christen werden. Es geht darum, dass wir uns dienstbereit aussenden lassen, dass andere das erfahren. Ja. Aber als Teil des Ganzen. Sondern deshalb fängt das auch immer bei dir und bei mir an. Immer bei der Bereitschaft, wirklich auch zu sagen, Jesus, ich setze dich an diese erste Stelle. Nicht meine Größe, nicht meinen Respekt, nicht meinen Dienst, sondern für dich. Und ich gebe mich hin, weil du dich hingegeben hast. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich wünsche mir, dass du unsere Hingabe zu dir erneuerst. Und dass du da, wo du die Hingabe, wo du hingegebene Herzen findest, da, wo wir bereit sind, dir nachzufolgen, dass du uns da sendest. Und dass du uns sendest mit Gnade und mit Liebe für die Menschen, die du liebst. Jesus, und ich bitte dich um Gnade und um Liebe für uns, auch für uns selber, dass wir uns da nicht verurteilen, wo du es nicht tust, aber dass du uns auch schickst auf diesen Weg mit dir, lebendig zu werden und dir nachzufolgen und dich immer wieder an erste Stelle zu rücken. Und ich danke dir, dass du kein Gott bist, der mit Feuer und Gericht kommt. Und dass es dir nicht um deine Ehre geht, sondern dass du einer bist, der in liebender Gnade kommt. Und so bist du mir auch begegnet. Und so bitte ich dich, dass wenn wir jetzt ins Abendmahl gehen, dass du uns diese Gnade und diese Liebe erfahren und schmecken und sehen lässt. Wir sind nicht Gemeinde, weil wir cool sind. Wir sind Gemeinde, weil du unterwegs bist und weil du uns gesucht und gefunden hast. Danke. Amen.